Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 20. Juni 2022, gleich dem 30. Rodat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Sultanat Oman, ein wichtiges Exportziel iranischer Waren. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Deal ist möglich, wenn USA alle Sanktionen gegen Iran aufheben. Erster Transit-Containerzug Kasachstans fährt über Iran in die Türkei. Ulyanov bezeichnet IAEA-Resolution als Fehlkalkulation des Westens. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Deal ist möglich, wenn USA alle Sanktionen gegen Iran aufheben. Eine Einigung über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 ist laut Iran möglich, wenn die USA akzeptieren, dass sie alle gegen Teheran verhängten Sanktionen aufheben sollten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, machte am Montag die Vereinigten Staaten für die Verzögerung bei der Erzielung einer Einigung über die Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA verantwortlich und kritisierte Washingtons Doppelmoral. Seine Bemerkungen kommen zu einer Zeit, in der der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA kürzlich eine Resolution verabschiedet hat, die von den USA und den drei europäischen Mitgliedern des JCPOA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, vorgeschlagen wurde, die Teheran beschuldigt, nicht vollständig mit der UN-Atombehörde zusammengearbeitet zu haben. In Bezug auf die Bemühungen Irans, Fortschritte bei den Wiederbelebungsgesprächen zu erzielen, stellte Khatibzadeh fest, dass Iran seine Initiativen Washington über den Außenpolitikchef der Europäischen Union, Joseph Borrell, vorgelegt habe. Vor der Sitzung des Gouverneursrates wurde die Initiative Irans über Borrell der anderen Seite übermittelt, und zum ersten Mal wurde die Initiative und der Vorschlag Irans durch zwei Außenminister übermittelt und ein Fahrplan vorgelegt. Aber erneut beschlossen die USA, diese Vereinbarung zu verschieben, sagte er auf einer wöchentlichen Pressekonferenz. Wenn die USA ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA erfüllen und die gegen die iranische Nation verhängten Sanktionen aufheben, können wir ein Abkommen auf der Grundlage der Initiative Irans abschließen. An anderer Stelle kündigte Khatibzadeh an, dass der russische Außenminister Sergei Lavrov am Ende der laufenden Woche in Teheran eintreffen werde und stellte fest, dass Teheran bestrebt sei, die Zusammenarbeit in den Regionen Eurasien und Kaukasus zu verstärken. Erster Transitcontainerzug Kasachstans fährt über Iran in die Türkei. Der erste Transitcontainerzug Kasachstans ist am Sonntagabend vom Teheraner Bahnhof in Richtung Türkei weitergefahren. Damit wurde der Transitkorridor Kasachstan-Turkmenistan-Iran-Türkei aktiviert, über den Lieferungen aus Kasachstan in die Türkei und weiter nach Europa gebracht werden. Nach Angaben von Verantwortungsträgern der Islamischen Republik Iran und Kasachstans wurden im vergangenen iranischen Sonnenjahr 1400 etwa 729.000 Tonnen Waren im Wert von 265,2 Millionen Dollar zwischen beiden Ländern ausgetauscht, was im Vergleich zum Vorjahrszeitraum einen Anstieg um 71% beim Gewicht und 29% beim Wert bedeutete. Der Containerzug mit der Schwefelladung aus Kasachstan traf am Samstagabend über den Grenzort Incheburun in der nordiranischen Provinz Golestan in Iran ein, nachdem er Kasachstan und Turkmenistan durchquert hatte. In einem Interview mit Iran Press sagte Murtaza Jafari, der stellvertretende Minister für Handel und Eisenbahnbetrieb, in naher Zukunft werden etwa 5 Millionen Tonnen Fracht von Kasachstan über die Eisenbahnschienen der Islamischen Republik Iran nach Europa befördert. In diesem Zusammenhang wurden während der Zusammenkunft von Ebrahim Raisi und Kasym Shomart Tokayev, den Präsidenten Irans und Kasachstans, am Sonntagabend 9 Absichtserklärungen und ein Kooperationsdokument zwischen beiden Ländern in Teheran unterzeichnet, darunter eine Absichtserklärung zwischen der Eisenbahngesellschaft der Islamischen Republik Iran und der Nationalen Eisenbahngesellschaft Kasachstans. Gemäß dieser Absichtserklärung wird die kasachische Eisenbahn ihre Transitfracht über Iran nach Europa schicken. Ulyanov bezeichnet IAEA-Resolution als Fehlkalkulation des Westens. Der ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien sowie Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen bezeichnete die Anti-Iran-Resolution der drei europäischen Mitgliedstaaten des Atomabkommens JCPOA und der USA im IAEA-Gouverneursrat als Fehleinschätzung, behauptete aber, der Westen strebe weiterhin nach einer Konsolidierung die Gespräche. Während die Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und die Rückkehr der USA ins Atomabkommen JCPOA aufgrund des fehlenden politischen Willens in Washington fast ins Stocken geraten sind, standen die USA und die europäische Troika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland am 8. Juni 2022 unter israelischem Druck und in Kooperation mit Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, verabschiedeten sie eine Anti-Iran-Resolution. Die Resolution ignorierte die umfassende und auf gutem Willen basierende Zusammenarbeit Irans mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Infolge der Verabschiedung der Resolution hat die iranische Atomenergieorganisation die Einstellung des Betriebs der Online-Messkameras der IAEA in Iran bekannt gegeben. Laut IRNA twitterte Michail Ulyanov am Montagmorgen: Die neueste IAEA-Resolution, die von der EU-Troika und den USA vorgelegt wurde, zeigt ausreichend Grund zu der Annahme, dass sie versuchten, die Wiener Gespräche zum Atomabkommen JCPOA zum Scheitern zu bringen. Aber ich denke, es war eine unbeabsichtigte strategische Fehleinschätzung und diese Länder suchen immer noch nach einem erfolgreichen Abschluss der Wiener Gespräche, fügte der russische Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien hinzu. Einige Mitglieder des Gouverneursrates verstehen die Sensibilität der Situation nicht und drängen auf eine vorzeitige anti-iranische Resolution, so Ulyanov, bevor die Resolution verabschiedet wurde. Die Gespräche in Wien haben sie nicht gelehrt, dass Druck auf Teheran die Spannungen eskalieren lassen wird, erläuterte er weiter. Sadr-Fraktion scheidet aus irakischem Parlament aus. Der irakische Parlamentsvorsitzende unterzeichnete die Dekrete zum Rücktritt seines ersten Stellvertreters und der 70 Mitglieder der Sadr-Fraktion. Murtada Assadr, der Führer der Sadr-Fraktion im Irak, hatte zuvor die Mitglieder seiner Fraktion aufgefordert, ihren Rücktritt beim Parlamentspräsidenten einzureichen. Laut Shafaq News hat der irakische Parlamentspräsident Mohammad al-Halbusi am Sonntagnachmittag das Rücktrittsdekret der Vertreter der Sadr-Fraktion unter Führung von Murtada Assadr aus dem irakischen Parlament unterzeichnet. Er sagte, er habe versucht, Assadr davon abzubringen und betonte, dass er widerwillig ihren Rücktritt unterschrieben habe. Im derzeitigen irakischen Parlament hatte die Sadr-Fraktion mit 73 Sitzen die Mehrheit der Sitze im 329-köpfigen Parlament. Aus diesem Grund betrachtete Murtada Assadr diese Strömung als die wichtigste aktuelle politische Strömung im Irak. Und gleichzeitig glaubte er, dass sie bestimmen sollte, welche Regierung im Irak gebildet und welche Personen nominiert werden sollten, insbesondere für das Amt des Ministerpräsidenten. Das Versagen der irakischen Strömungen, das Land aus der politischen Pattsituation herauszuholen, zeigte, dass der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen, darin bestand, die Differenzen zwischen der Sadr-Fraktion und dem Rahmen der Koordinierung beizulegen. Das Verhalten Sars und insbesondere seine Anweisung, dass die Fraktionsmitglieder das Parlament verlassen sollen, und seine Forderung der Bildung einer Regierung mit nationaler Mehrheit zeigt, dass man nicht nur keinen Konsens erwarten und Differenzen beseitigen kann, sondern dass sich die derzeitige Pattsituation noch verschärfen wird. Jemen. Fortsetzung der Blockade durch saudisch geführte Koalition ist vorsätzliches Verbrechen gegen jemenitisches Volk. Ein Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen sagte, die Fortsetzung der Blockade und die Verletzung des Waffenstillstands durch die saudisch geführte Koalition seien ein vorsätzliches Verbrechen gegen das jemenitische Volk. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen wurde am 2. April 2022 zwischen der nationalen Halsregierung des Jemen und der saudisch geführten Angreiferkoalition ein zweimonatiger Waffenstillstand vereinbart, der am 2. Juni um zwei weitere Monate verlängert wurde. Dieser Waffenstillstand wurde wiederholt von der saudisch geführten Angreiferkoalition verletzt. Laut Irna twitterte Muhammad Ali al-Houthi, Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen, am Montag, die Fortsetzung der Blockade und die Weigerung, die Bestimmungen des Waffenstillstands umzusetzen, der ein offizielles Dokument unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und des UN-Sicherheitsrates ist, bestätigt die vorsätzlichen Verbrechen gegen die Menschen unseres Landes. Al-Houthi fügte hinzu, die saudische Koalition benutze den Hunger des jemenitischen Volkes als Waffe gegen die Jemeniten. Der Waffenstillstand im Jemen, der wiederholt von der saudischen Angreiferkoalition verletzt wurde, wurde am Donnerstag vor drei Wochen nach UN-Konsultationen zu einer Erneuerung endlich um weitere zwei Monate verlängert. Zuvor sagte Mehdi al-Mas'had, der Vorsitzende des obersten politischen Rates des Jemen, dass der Waffenstillstand im Jemen nahezu verloren gegangen sei, da die saudisch geführte Angreiferkoalition diesen wiederholt verletzt habe. Muslimische Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch fordern Rückführung. Rohingya-Muslime, die in großen Flüchtlingslagern im Südosten Bangladeschs leben, haben Demonstrationen veranstaltet, bei denen sie die Rückführung in ihre ethnische Heimat, den Bundesstaat Rakhine in Myanmar, fordern. Die Behörden in Bangladesch erlaubten am Sonntag mehreren Rohingya-Gruppen vor dem Weltflüchtlingstag am Montag Go Home Demonstrationen abzuhalten. Die Organisatoren sagten, dass mehr als 1000 Rohingya an jeder der Veranstaltungen in mindestens 29 Camps teilgenommen hätten. Polizeiangaben zufolge begaben sich tausende Flüchtlinge auf die Straßen und Gassen mit Plakaten in den Händen, auf denen stand: Genug ist genug, gehen wir nach Hause. Sayed Ullah, der Anführer der Rohingya-Gemeinde, sagte in einer Rede bei der Kundgebung: Wir wollen nicht in den Lagern bleiben. Flüchtling zu sein ist nicht einfach. Es ist die Hölle. Genug ist genug. Gehen wir nach Hause. In der vergangenen Woche trafen sich die Außenminister von Bangladesch und Myanmar per Videokonferenz. Das Außenministerium von Bangladesch teilte mit, dass die Regierung von Myanmar während der Videokonferenz ermutigt worden sei, die Rohingya-Flüchtlinge vor Jahresende zurückzuführen. Wir hoffen, dass die Rückführung in diesem Jahr nach dem Monsun zumindest im begrenzten Umfang beginnen wird, hieß es. Frühere Rückführungsversuche waren gescheitert, die Rohingya weigerten sich, nach Hause zu gehen, bis Myanmar der überwiegend muslimischen Minderheit Sicherheitsgarantien gebe. Die Anführer der Rohingya sagen nun, dass sie in ihre ursprünglichen Dörfer in Rakhine zurückkehren wollen. Die bangladeschischen Behörden werden zunehmend ungeduldiger, wenn es um die Aufnahme der Flüchtlinge geht, während sie den Rest der internationalen Gemeinschaft dafür kritisieren, dass sie nicht mehr Hilfe für die Rohingya-Flüchtlinge leisten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 23 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Khodai mit dem Titel Jelveye Asemani. Das heißt, himmlische Erscheinung.
آمدی تا که این خاک مسعود
جلوه‌ای آسمانی بگیره، جلوه‌ای آسمانی بگیره.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir setzen die Besprechung der Sure 56, Sure Waqi'a, bei den Versen 41 bis 46 fort. Diese beinhalten Folgendes.
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
Und die Gefährtin der linken Seite, denen die Akte ihrer Taten in die linke Hand gegeben wird. Was sind die Gefährten der linken Seite? Sie sind in Glutwind und heißem Wasser und in Schatten aus schwarzem Qualm, der weder kühl noch trefflich ist. Sie lebten ja vor dem üppig und verharrten in großer Sünde. Aus den vorherigen Versen der Sure 56 war zu erfahren, dass die Menschen am jüngsten Tag in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die beiden Gruppen der Gott Nahestehenden und der Glückseligen finden Einkehr ins Paradies. Von ihnen ist zuvor die Rede gewesen, aber nun geht es um die dritte Gruppe, die Gruppe der Unseligen. Ihnen wird die Akte ihrer Taten in die linke Hand gegeben und sie werden Insassen der Hölle sein. Es gibt kein schlimmeres Unglück für den Menschen, als ein Höllenbewohner zu werden. Im Gegensatz zu den Paradieseinwohnern, die bei Wasserfällen und Quellen und sprudelnden Bächen im Schatten von hohen schönen Bäumen ein sehr angenehmes Wetter genießen, sind die Höllenbewohner dichten Qualm ausgeliefert, welche von dem Feuer aufsteigt und ihnen steht heißes Wasser zur Verfügung, das nicht den Durst löscht, sondern ihn nur noch vergrößert. Anschließend wird der Grund genannt, weshalb diese Leute der Linken sich dieses Schicksal eingehandelt haben. Sie führten ein stolzes, behagliches Leben und waren so berauscht vom Leben, dass sie nicht auf die Propheten und auf die Lehren in den Himmelsbüchern achteten. Daher betrachteten sie hässliche Taten als schön und sie beharrten darauf, große Sünden zu begehen und sich unwürdig zu verhalten. Wir können uns merken, erstens, ein maßloses Wohlleben und Vergnügen, welche den Menschen Gott und das Jenseits vergessen lassen, münden in einem schlimmen Schicksal und führen den Menschen ins Unheil. Zweitens, der Mensch wird nicht gleich durch eine Sünde zum Höllenbewohner, denn es kann sein, dass er sie bereut und wieder gut macht. Aber wenn er auf eine Sünde beharrt und sie weiter begeht, verliert er das Gespür dafür, dass sie hässlich und schlecht ist. Infolgedessen lässt er nicht mehr von der Sünde und dem hässlichen Tun ab. Drittens, wer stolz und vergnügungstrunken wird, der schafft die Grundlage für Sünden und es wird gefährlich für den Menschen, wenn er diesen Weg fortsetzt.
Thank you.
Es folgen die Verse 47 bis 50 der Sure 56, Sure Waqi'ah.
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
Und pflegten zu sagen: Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter. Sag, die früheren und die späteren werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages. Ein weiterer Grund dafür, dass diese Art von Leuten in der Hölle enden, besteht darin, dass sie die Botschafter Gottes in Bezug auf die Auferstehung von den Toten verspotteten, und sagten, wie kann es sein, dass unsere Väter und Vorfahren, von denen nichts mehr erhalten geblieben ist und deren Körper und Knochen zu Staub und in alle Winde verstreut wurden, wieder lebendig werden? Der Koran erwidert ihnen an mehreren Stellen, dass dies dem Allmächtigen ein leichtes ist und diese Verheißung Wirklichkeit werden wird. Alle Menschen, die aus der Zeit des Adam bis zum letzten Menschen, der den Fuß auf die Erde setzt, werden an einem Ort und zur gleichen Zeit versammelt werden und für ihre Taten belohnt bzw. bestraft. Vergegenwärtigen wir uns also: Erstens, die Ungläubigen und Jenseitsleugner haben keinen festen und klaren Beweis dafür, dass die Auferstehung von den Toten nicht möglich ist. Sie denken lediglich, dass dies nicht sein kann. Zweitens, einige sind bestrebt, ihre Zweifel über Gott und das Jenseits unter den Menschen zu verbreiten und auch die anderen vom Weg abzubringen. Das ist ein sehr gefährliches Unternehmen. Natürlich ist es eine Pflicht der Gläubigen, diese Zweifel mit logischen Argumenten zu erwidern. Drittens, am jüngsten Tag werden alle Menschen zur gleichen Zeit und am gleichen Ort erscheinen. Die Verse 51 bis 56 der Sure Waqi'ah lauten:
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
Hierauf werdet ihr ja, ihr irregehenden Leugner, wahrlich von Sakum-Bäumen essen und euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken. Trinken werdet ihr dann, wie durstkranke Kamele trinken. Das wird ihre erste Bewirtung am Tag des Gerichts sein. In den vorherigen Versen wird die Bleibe der Sünder in der Hölle beschrieben, und diese Verse verweisen nun darauf, was sie trinken und essen werden. Im Gegensatz zu den Paradiesbewohnern, die über verschiedene köstliche Früchte verfügen, müssen sich die Hölleninsassen mit den bitteren, übel riechenden Früchten der Höllenbäume begnügen. Sie verschlingen diese, damit sie satt werden, aber die bitteren Früchte vermehren nur ihre Pein. Nachdem sie sich den Bauch damit gefüllt haben, verspüren sie einen großen Durst und trinken von dem brennend heißen Wasser der Hölle, ohne dass ihr Durst gestillt würde. Diese große Pein trifft abgeirrte Leute, die die Wahrheit erfahren haben, aber aus Eigensinn nicht bereit waren, sie anzuerkennen. Es sind Leute, die Zweifel aufwarfen und andere von der Wahrheit abgebracht haben. Wir stellen abschließend fest: Erstens, Es gibt viele, die auf dem falschen Weg waren, aber schließlich den Weg der Rechtleitung fanden. Die große Gefahr besteht darin, dass jemand den falschen Weg geht, weil er die Wahrheit leugnet und sich eigensinnig gegen sie stellt. Zweitens, Gott ist zweifelsohne gerecht und er wird niemals jemanden ein Unrecht antun. Die Pein und Qualen, welche die Höllenbewohner treffen, sind in Wahrheit nichts anderes als das Resultat ihrer hässlichen Taten im Diesseits.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsane Khoja Amiri mit dem Titel Salame Ochar, auf Deutsch Letzter Gruß.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم بده
خسته تو را می سپارم به میرای مهتاب تو را می سپارم به دامان دریا اگر شب نشینم اگر شب شکسته تو را می سپارم به رویای فردا به شب می سپارم تو را تا نسوزد به دل می سپارم تو را تا نمیرد اگر چشمه واجه از غم نخوش کرد اگر روزگار این صدا را نگیرد خدا حافظ ای برگ و بار دل خدا حافظ ای سایه سار همیشه اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ ای نوبهار
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Sultanat Oman, ein wichtiges Exportziel iranischer Waren. Weiterhin guten Empfang. In den ersten beiden Monaten des laufenden iranischen Sonnenjahres belegte Oman den 7. Platz unter den Exportzielen des Iran nach China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Indien und Afghanistan mit einer Steigerung um 4 Stufen. Laut dem iranischen Handelsattaché sind die iranischen Exporte ins Sultanat Oman binnen 2 Monaten um 126% gestiegen. Mehrdad Fallah Orimi, der Handelsattaché der Islamischen Republik Iran in Oman, sagte dazu, die Warenexporte in den Oman erreichten in den ersten beiden Monaten des Jahres 1401 vom 21. März bis 20. Mai 2022 203 Millionen Dollar, eine Wertsteigerung von 126% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Fallah Orimi fügte hinzu, während dieser Zeit gehört Oman zu den 7 Zielländern der iranischen Exporte und zu den 5 Nachbarländern sowie zu den 2 Ländern des Kooperationsrates des Persischen Golfes. Die Exporte nach Oman beliefen sich im Monat Farvardin dieses Jahres vom 21.03. bis 20.04.2022 auf 176.203 Tonnen Waren im Wert von 74.390.000 Dollar, die im Vergleich zum Farvardin letzten Jahres trotz einer Gewichtsabnahme von 7% um 103% im Wert gestiegen sind. Die Importe aus Oman beliefen sich im Farvardin dieses Jahres auf 41.328 Tonnen Waren im Wert von 36.773.108.000
866 Dollar, die im Vergleich zum gleichen Zeitraum eine Zunahme um 29% an Gewicht und 143% an Wert zeigen. Laut veröffentlichten Statistiken belief sich der Nichtölhandel des Iran mit Oman im Jahr 1400 vom 21.03.2021 bis 20.03.2022 auf 4.190.000 Tonnen Waren im Wert von 1.335.500.000 Dollar, was zu einer Zunahme von 27% im Gewicht und 53% im Wert im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil der iranischen Exporte in den Oman an diesem Handelsvolumen betrug 2.283.000 Tonnen im Wert von 716 Millionen US-Dollar, was mit einem Gewichtswachstum von 14% und einem Wertzuwachs von 63% einherging. Irans Importe aus dem Oman beliefen sich auf 1.907.000 Tonnen im Wert von 619,5 Millionen US-Dollar, was einer Gewichtssteigerung von 49% und einem Wertzuwachs von 43% entspricht. Diese Zahlen zeigen, dass sich der zunehmende Trend des Handels zwischen den beiden Ländern im Laufe der Zeit beschleunigt. Gleichzeitig zeigen die verfügbaren Statistiken die Höhen und Tiefen des Handels zwischen den beiden Ländern, was jedenfalls das Erreichen von Stabilität erfordert. Beispielsweise betrug das Handelsvolumen zwischen Iran und Oman im Jahr 1397 im iranischen Jahr 1.167.000.000 Dollar, das im Jahr 1398 auf 694 Millionen Dollar zurückging und dann im Jahr 1399 auf 872 Millionen Dollar anstieg. Oman mit einer Bevölkerung von 5 Millionen importiert 24 Milliarden Dollar pro Jahr, wobei der Anteil Irans an diesem Markt weniger als 2% und etwa 1,8% beträgt. Aufgrund der zwischen den beiden Ländern bereitgestellten Infrastruktur wie Firmenregistrierung, Visumbefreiung und Visumerteilung an Anreisepunkten, Ausbau der direkten See- und Lufttransportlinien zwischen Iran und Oman, ist es möglich, das Volumen des bilateralen Handelsaustausches auf 5 Milliarden Dollar zu erhöhen. Über den Hafen von Chabahar soll eine direkte Seeverbindung zwischen Iran und Oman für Passagiere und Fracht eingerichtet werden. Das Land hat zudem Freihandelszonen und Iran kann es als Umschlagsplatz nutzen. Das heißt, es ist eine gute Basis für den Iran, um mit anderen Ländern der Welt zu kommunizieren. Oman hat zudem viele Häfen wie etwa Mina, Rabus, Salalah und Sohar.
Thank you.
Eine der notwendigen Infrastrukturen für den Ausbau der Beziehungen und die Steigerung des Handelsaustauschs ist der Ausbau von Transportlinien zwischen den beiden Ländern. Mit dem Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, im Oman, wurden neue Horizonte hinsichtlich des Ausbaus der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern eröffnet. Während dieses Besuchs wurden 12 Kooperationsdokumente zwischen Iran und Oman in den Bereichen Energie, Politik, Verkehr, diplomatische Zusammenarbeit, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, Wissenschaft, Umwelt und Sport unterzeichnet. Die Dokumente, welche diese Bereiche umfassen, wurden von den Ministern für Auswärtige Angelegenheiten, Industrie, Bergbau und Handel, Ölstraßen und Stadtentwicklung und dem Leiter der Entwicklungsorganisation der Islamischen Republik Iran und ihrer omanischen Kollegen unterzeichnet. Zu den wichtigen Sektoren gehören die Erschließung des gemeinsamen Ölfeldes Hengam, der Export von technischen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen, von Petrochemikalien und Erdölprodukten sowie die Wiederbelebung der Verhandlungen über den Bau einer Gaspipeline zwischen Iran und Oman. Darüber hinaus können die beiden Länder ihre Zusammenarbeit auch im Bereich Tourismus verstärken, denn es gibt viele Möglichkeiten, touristische Projekte zwischen Maskat und Teheran umzusetzen. Iran und Oman sind geografisch sehr nah und haben viele historische Bindungen und gemeinsame Interessen. Dementsprechend ist der Tourismus einer der Sektoren, in der sich Investitionen lohnen. Iran verfügt über wichtige natürliche, antike und historische Regionen mit einer Vielzahl von Klimazonen, die zum Ausbau der touristischen Zusammenarbeit beitragen können. Das Sultanat Oman hat eine große Vielfalt, auch im Bereich Berge, Ebenen und Wüsten, und diese Einrichtungen können in Form gemeinsamer Projekte genutzt werden und zu einer der wichtigen Einnahmequellen für beide Länder werden. Die ernsthafte und aktive Aufnahme der iranisch-omanischen Beziehungen und Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel bedeutet, dass die beiden Länder in den letzten Jahren eine konstruktive Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Region und Sicherheit erfahren und bewiesen haben. Und jetzt wollen sie es als Unterstützung für den Ausbau ihrer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen nutzen. Beide Seiten haben diesbezüglich starke Beweggründe, und in dieser Hinsicht hat die Regierung von Präsident Raisi den Ausbau der Beziehungen zu ihren Nachbarn zu einer Priorität ihrer Außenpolitik gemacht, so dass das Sultanat aufgrund seiner bisherigen Iran-Politik eine wichtige Position in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran einnimmt. Oman hat nach der Thronbesteigung von Haitham bin Tariq al-Said die Stärkung der wirtschaftlichen Position dieses Landes zur Priorität und Agenda gemacht und will anderen jungen Emiren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar nicht nachstehen.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.